Loben, wir preisen dich, wir beten dich an. Deine Schönheit wird nie vergehen, deine Herrlichkeit ist groß. Du bist groß. Halleluja. Jesus, danke, dass wir das immer wieder neu entdecken, erfahren und auch bekennen dürfen. Halleluja. Amen. Ja, schönen guten Morgen alle zusammen. Schön mal wieder hier vorne zu stehen. Vor 4 Wochen, wo ich dran gewesen wäre, hat es leider nicht geklappt, wegen meinem Unfall damals. Ja, und außerdem finde ich es wieder richtig schön, vor richtigen Menschen zu stehen und zu sprechen. Entschuldigung. Meine Vorlesungen an der Hochschule gehen immer noch von zu Hause. Ich schwätze einfach in den Computer rein. Ich sehe niemand, ich höre niemand. Gelegentlich kriege ich mal irgendeinen Kommentar über den Chat. Aber das war's dann auch. Deswegen muss ich das jetzt erstmal hier kurz genießen. Gut, bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich euch kurz wieder ein Update geben über Helenas Papa. Ihr erinnert euch, Helena ist die Freundin, die mit unserer Tochter Ruth in Rumänien ist. Helenas Papa lag im Krankenhaus, knapp dem Tod entronnen. Er ist wieder zu Hause. Halleluja. Preis den Herrn. Ja. Trotzdem die Bitte, betet noch weiter für ihn. Er hatte vorher schon Herzprobleme, das war bekannt. Und er hat die nach wie vor, das Herz funktioniert nicht 100%, weit weg von 100%. Und die Ärzte überlegen jetzt alles Mögliche, ihm da irgendein Gerät zu verpassen, was er dann permanent tragen muss, dass sein Herz dann bei Bedarf wieder aktiviert. Obwohl das rein physikalisch nützlich ist, ist das ansonsten nicht wirklich schön. Deswegen ist unser Wunsch und unser Gebet, dass sein Herz jetzt nach diesem ganzen Vorfall einfach besser ist als vorher und gesund wird. Es ist irgendwie interessant, wir kennen die Familie überhaupt nicht. Wir haben sie noch nie gesehen oder gesprochen, aber wir fühlen uns einfach total natürlich jetzt mit ihnen verbunden. Okay, das vorneweg. Jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, warum habe ich dem Hans Werner nicht verraten, worüber ich predigen will. Die blöde Antwort wäre jetzt, ja, vor einer halben Stunde habe ich doch noch gar nicht gewusst, über was ich predigen werde. Es könnte sein, aber ich glaube, wenn ihr mich kennt, dann sagt ihr eher das bei mir nicht. Tatsächlich würde es auch dem widersprechen, was ich heute predigen will. Also in Ausnahmesituationen mag das auch mal so gehen und vielleicht auch gut sein, aber normalerweise versuche ich mich vorzubereiten und das mit Gott natürlich vorzubereiten. Warum habe ich es ihm dann nicht verraten? Ja, also er hat mich gefragt und in dem Moment fällt mir ein, ach, ich brauche ja dieses Gerät hier, das Flipchart. Und dann haben wir uns erstmal darum gekümmert und das geholt und dann war es vorbei. So, also, jetzt seid ihr noch mehr gespannt, hoffentlich. Ich steige mal ein mit einem sicherlich bekannten Vers aus Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Über diesen Vers wurde in dieser Gemeinde bestimmt schon öfters gepredigt. Wir kennen ihn bestimmt irgendwie. Und ich denke, mit dem ersten Teil können wir sofort Amen sagen, oder? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Das ist auf jeden Fall gut und richtig. Der zweite Teil, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wie ist denn das jetzt wirklich gemeint? Heißt es jetzt, mein Verstand taugt nichts? Mein Verstand kann ich komplett vergessen? Wenn ich hier reinkomme, dann sollte ich an der Garderobe nicht nur meine Jacke ablegen, sondern auch meinen Verstand da an den Haken hängen oder ihn überhaupt über Bord werfen. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also Es schaut, wenn man das jetzt so liest, natürlich erstmal so aus, wie wenn wir hier zwei Gegensätze haben. Also da hätten wir auf der einen Seite vielleicht den Glauben und hier den Verstand. Ja, und dann klingt es so, wie wenn die irgendwie ja sich praktisch entgegenstehen. Und ja, der Vers fordert uns auf, eben uns komplett auf diese Seite hier zu bewegen und den Verstand irgendwie zu vergessen. Aber ich habe mir gedacht, nein, das passt für mich nicht mit dem Gesamtzeugnis der Bibel überein. Wenn wir uns Paulus zum Beispiel anschauen und mal seine Briefe lesen, dann, finde ich, gewinnt man den Eindruck, dass da einer schon seinen Verstand benutzt, dass Paulus einer ist, der viel nachgedacht hat. Ich glaube, er hat viel grundlegende Dinge von Gott durch Offenbarung empfangen. Die hat er nicht durch Nachdenken. Er ist nicht durch Nachdenken drauf gekommen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da ist er durch Nachdenken vielleicht erstmal eher auf das Gegenteil gekommen und hat deshalb die Christen verfolgt. Gott hat sich ihm offenbart. Und dann, glaube ich, war er aber ein Mensch, der darüber nachgedacht hat, der das von verschiedenen Seiten betrachtet hat, der dann natürlich auch wieder die alten, alttestamentlichen Schriften studiert hat. Und dann heißt zum Beispiel in Apostelgeschichte 9,22, und dann hat er ja sogar den Juden bewiesen aus der Schrift, dass Jesus der Christus ist. Um was so zu beweisen, muss man einfach nachdenken, muss man seinen Verstand einsetzen. Oder wenn man den Römerbrief liest, dann ist es im Prinzip eine theologische Abhandlung, wo er so einen Schritt nach dem anderen einfach entfaltet, den Plan Gottes, die Verlorenheit der Menschen. Jeder Mensch braucht die Gnade Gottes, Gottes Plan, das dann durch Jesus zu erfüllen, und das führt er sozusagen so schrittweise auf. Also hier zu sagen, der hat seinen Verstand an der Garderobe abgegeben, wäre, denke ich, vollkommen unsinnig. Ja, oder Hans Werner hat letzte Woche eben über den Epheser 4 gesprochen, wo unter anderem von Lehrern die Rede ist. Ja, Lehrer sind halt auch einfach Menschen, die über Dinge nachdenken, die dann auch überlegen, wie können sie es ihren Schülern sozusagen wieder gut vermitteln. Da braucht man natürlich auch seinen Verstand dazu. Jesus selber war ein Lehrer. Er wurde auch als Rabbi bezeichnet. Die Apostel dann auch. Also, ich denke, jetzt Verstand, sagen hier komplett zu streichen und zu ignorieren, kann sicher nicht gemeint sein. Ja gut, was ist dann gemeint, wenn es da heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand? Ich denke, es ist hier halt ganz bewusst so als Gegensatz dargestellt, und es ist auch bewusst ein Stück weit übertrieben, wenn es da heißt, verlass dich nicht auf deinen Verstand oder verlass dich überhaupt nicht auf deinen Verstand, wenn man es noch stärker ausdrücken wollte. Klar, wenn wir uns in einer Situation entscheiden müssten, entweder auf Gott oder auf den Verstand zu verlassen, ja, dann sollten wir uns natürlich für Gott entscheiden. Klar. Aber bei ganz banalen Fragen wie, soll man jetzt beim Autofahren einen Sicherheitsgurt anlegen oder nicht, würde ich einfach den Verstand einschalten und sagen, ja, sollte man. Also, es wird einfach bewusst als Gegensatz und ein Stück weit übertrieben dargestellt. Ja, übertreibt die Bibel? Ja, schaut mal ein bisschen genauer rein, lest mal die eine oder andere Stelle, dann stellt ihr fest, ja, es gibt Übertreibungen tatsächlich immer wieder. Und das ist ein ganz bewusstes Stilmittel, was auch vielleicht gerade in der Antike gerne eingesetzt wurde. Also Matthäus 7,3, da ist die Rede von einem Splitter im Auge, das kann man sich noch vorstellen, und dann ist die Rede von einem Balken im Auge. Offensichtlich übertrieben, aber es soll halt was ganz Bestimmtes verdeutlichen. Oder Matthäus 5,30, da sagt Jesus, haut eure Hand ab, wenn sie euch zur Sünde verführt. Habt ihr das schon wortwörtlich genommen? Wahrscheinlich nicht. Oder Lukas 14, 26 sagt Jesus, wir sollen Vater und Mutter hassen. Das geht doch nicht. Im vierten Gebot steht, wir sollen Vater und Mutter ehren. Im Gebot der Nächstenliebe heißt es, wir sollen jeden lieben. Wir sollen niemanden hassen, nicht mal unsere Feinde. Also, warum sagt Jesus das so pointiert, so übertrieben? Ja, einfach um halt zu verdeutlichen, worauf es ankommt. Er meint hier in dem Zusammenhang, wenn man es im Ganzen liest, ja, wir sollen Vater und Mutter nicht mehr lieben als ihn. Oder andersrum, wir sollen ihn mehr lieben als Vater und Mutter und Bruder und Schwester. In der Parallelstelle Matthäus 10, 37 wird es dann tatsächlich genau so formuliert. Wir sollen ihn mehr lieben als die anderen. Also, von daher denke ich, es ist jetzt nicht so eindimensional und so gegensätzlich gemeint. Ich mal ein zweites Bild, wo ich denke, das kommt der Sache dann auf jeden Fall näher. Solche Bilder sind immer natürlich vereinfachend und passen nie so hundertprozentig, aber ich male es mal zweidimensional auf und schreiben wir da oben vielleicht den Glauben hin und hier an diese Achse den Verstand. Ja, und dann war ich mal da so die Mittellinie. Jetzt kann man sich hier natürlich irgendwo in diesem Spektrum bewegen und sagen, ja gut, ich könnte mich jetzt ganz auf meinen Verstand verlassen. Dann wäre ich eben so ein typischer verkopfter Mensch, der irgendwie überhaupt keinen Glauben mehr hat. Ich sage es jetzt mal wegen böse, ein moderner, liberaler Theologe, der zwar noch von Gott redet, aber die Wunder komplett leugnet und sich komplett hier bewegt. Ja, man könnte sich aber vielleicht auch ganz hier im anderen Extrem bewegen, dass man eben den Verstand komplett ausblendet und nur versucht, im Glauben zu leben. Ich würde so jemand als geistlichen Überflieger bezeichnen, dem irgendwie die Bodenhaftung oder die Erdung fehlt. Und da bin ich der Meinung, das ist auch nicht gut. Ich bin der Meinung, beides ist wichtig. Mal ist das eine, mal ist das andere wichtig. Also sagen eher so hier, ja, idealerweise hat man von beiden natürlich ganz viel. Ja, jeder kann für sich selber jetzt überlegen, wo er sich da vielleicht platzieren würde. Mit Sicherheit wird nicht jeder hier auf dieser Mittellinie sein. Das muss auch nicht sein. Aber ich denke, sozusagen so ganz grob in dem mittleren Bereich ist vielleicht sinnvoll. Wir können jetzt natürlich auch sagen, okay, wo befinden wir uns als Gemeinde? Befinden wir uns hier unten? Befinden wir uns eher hier oben? Überlasse ich euch, unsere eigene Gemeinde oder andere Gemeinden da einzuordnen. Ein paar Beispiele, aber jetzt einfach zu dem Gedanken. Warum bin ich der Meinung, wir sollten das so mehrdimensional sehen? Wenn du eine Schulaufgabe schreiben musst oder jetzt irgendeine andere Art von Prüfung, ja, was kannst du tun? Kannst dich komplett auf deinen Verstand verlassen, kannst Tag und Nacht nur lernen. Oder du kannst dich komplett auf den Glauben und auf Gott verlassen und kannst Tag und Nacht nur beten. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass hier auf jeden Fall eine gesunde Mischung sicher das Beste ist. Natürlich sollte man lernen und natürlich sollte man beten. Also halt vielleicht am Tag lernen und in der Nacht beten oder andersrum. So nach dem Motto, wir arbeiten 24 Stunden am Tag und wenn das nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu. Okay, ja, wie schaut es aus, wenn man krank ist oder wenn man einen Unfall hat, so wie ich jetzt vor ein paar Wochen? Gibt es natürlich auch wieder zwei Extreme. Ich Ich kann von einem Arzt zum anderen laufen, ich kann mich mit Medikamenten vollstopfen. Das wäre sozusagen, ja, ich schreibe hier mal noch ein paar weitere Stichwörter vielleicht hin. Das wäre irgendwie so die natürliche Sichtweise oder Dimension oder vielleicht die menschliche oder irdische. Ja, oder wir können wieder komplett hier drüben sein, wo ich jetzt eben sage, ja, da geht es um übernatürliche Dinge, geistliche Dinge. Was hatte ich noch? Ja, göttliche oder himmlische Dinge. Ja, also nur beten, nur fasten, alle ärztlichen Ratschläge verwerfen, wäre sozusagen das andere Extrem. Aber auch hier bin ich der Meinung, ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Also jeder muss da seinen Punkt finden. Aber ich denke, hier das eine oder das andere Extrem ist einfach ungesund. Ähnlich vielleicht auch, wenn die Seele krank ist, sage ich mal. Wenn es einem einfach nicht gut geht, wenn man vielleicht zu Depressionen neigt. Ja, wir sollen beten, Lobpreis machen, Bibelverse bekennen, vielleicht zum Bruder oder zu einer Schwester in die Seelsorge gehen. Alles gut, aber manchmal helfen vielleicht diese, ich nenne es jetzt mal, geistliche Hausmittel nicht immer komplett. Dann kann man schon auch überlegen, professionelle Hilfe auch in dem Bereich zu suchen und in Anspruch zu nehmen, wirklich zum ausgebildeten Therapeuten zu gehen, der sein Handwerk gelernt hat. Idealerweise ist er auch entschiedener Christ, sodass er eben sein Handwerk auch bewusst mit Gott macht. Drehen wir das rum, wenn du Seelsorger bist und Menschen zu dir kommen mit ihren Nöten, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, diesen Nöten zu begegnen. Du kannst versuchen, komplett auf dieser Schiene zu sagen, okay, Herr, offenbar du uns, was das Problem ist, und dann erwarten wir, dass es gelöst ist. Mag funktionieren. Oder du kannst eben auch hier Weiterbildungen machen, ein Stück weit was über die menschliche Psyche lernen, wie Menschen sozusagen funktionieren, worauf es ankommt, wenn ein Mensch an irgendwelchen Problemen vielleicht dauerhaft hängen bleibt. Also auch hier wieder irgendwie beides, was aus meiner Sicht einfach wichtig ist. Was fällt mir noch ein? Lobpreis. Was macht guten Lobpreis aus? Dass die Musiker und Sänger ihre Instrumente perfekt beherrschen und die schwierigsten Lieder fehlerfrei singen können? Oder dass der Lobpreis vom Heiligen Geist inspiriert und geführt ist? Auch hier würde ich wieder sagen, ja, beides ist wichtig. Das eine tun, das andere nicht lassen. Vor allem nicht hergehen und das eine gegen das andere ausspielen und sagen, ja, das ist aber wichtiger als das. Und ich denke, wenn es im Lobpreis nur darum gehen würde, musikalisch immer perfekter zu werden, immer noch tollere Arrangements einzustudieren, dann verkommt der Lobpreis irgendwann zu einer Performance, zu einer Darbietung, zu einer Show. Umgekehrt, ja, wenn man das komplett ignoriert und sagt, ja, ist doch wurscht, ob ich jetzt richtig oder falsch spiele und ob jetzt meine Stimme singen kann oder nicht, würde ich sagen, ja, auch nicht richtig. Beides ist wieder wichtig. Wenn wir im Lobpreis sind, sollten wir einerseits nach geistlicher Tiefe streben, und andererseits sicher auch versuchen, unsere musikalischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja, und umgekehrt, Wenn es dann aber halt mal keinen gibt, in einem Hauskreis zum Beispiel, der jetzt richtig gut Gitarre spielen kann, ja, dann sollte sich auch der trauen, der es nur ein bisschen kann, und dann halt einfach von ganzem Herzen mit drei einfachen Griffen den Lobpreis machen, und dann ist es auch gut. Ja gut, letztes Beispiel ist mir noch eingefallen. Was machst du, wenn du total müde und ausgepowert bist? Rein menschlich, ich muss einfach genügend Kaffee und Energy Drinks reinkippen und dann kann ich weiter powern. Vielleicht nicht so gut. Dann würde es mich nicht wundern, wenn irgendwann der Burnout droht. Total geistlich, geistliche Energy Drinks, weiß ich nicht, was ihr euch drunter vorstellt. Einfach noch eine richtig aufbauende Predigt reinziehen und noch einen guten Lobpreis machen und die Müdigkeit vielleicht nur als Angriff des Feindes abtun. Das kann schon mal richtig sein. Das kommt, denke ich, drauf an. Und darum geht's mir auch. Ich glaube, es kommt oft einfach drauf an. Was ist jetzt wichtig, was ist jetzt richtig? Und da braucht man vielleicht von Gott manchmal einfach Unterscheidung. Es gibt diese Gabe der Geisterunterscheidung. Ein Stück weit geht es für mich, da spielt es hier mit rein. Wenn du dich lange auf einen Dienst vorbereitet hast und Gott das auch wirklich geführt hat und jetzt steht es kurz bevor, und jetzt bist du plötzlich unerklärlich erschöpft und müde, ja, dann würde ich vielleicht tatsächlich einen geistlichen Angriff vermuten. Und dann ist sicherlich die geistliche Therapie dann auch die richtige. Aber wenn du vielleicht schon seit Monaten und Jahren dich komplett überarbeitet hast, dann würde ich einfach da die Ursache sehen und sagen, ja, dann musst du es auch mal primär auf dieser Ebene angehen. Und dich schlicht und einfach ausruhen und schlicht und einfach Dinge reduzieren und Prioritäten setzen und vielleicht auch eingestehen vor Gott, dass du schwach bist und dass es vollkommen in seiner Hand ist, was du schaffen kannst und was nicht. Okay, also ich hoffe, ihr könnt verstehen, worauf es mir ankommt. Man kann das jetzt sicherlich noch auf ganz viele andere Beispiele übertragen. Ich möchte jetzt nochmal zu Paulus zurückkommen. Ja, den hatten wir vorhin schon mal, genau, wo ich gesagt habe, da war es mit Sicherheit auch ein Verstandesmensch. Bei Paulus sind mir ein paar interessante Stellen begegnet, über die man so vielleicht gerne drüber liest, ja. 1. Timotheus 5, 23, da sagt er zu Timotheus, er soll nicht nur Wasser, sondern auch ein bisschen Wein trinken, wegen seines Magens und seines häufigen Unwohlseins. Na gut, das ist eigentlich ein ganz banaler menschlicher Rat. Warum ein bisschen Wein? Naja, die Qualität des Trinkwassers damals war mit Sicherheit nicht so gut wie unsere heute. Und der Alkohol im Wein, der konnte dann eben Keime abtöten. Wahrscheinlich wussten die damals noch nicht, was Keime sind, aber sie hatten halt einfach die Erfahrung, dass Wein da nützlich ist. Überhaupt hatte Wein damals auch bis ins Mittelalter hinein medizinische Bedeutung. Also eigentlich sagt er ihm, nimm ein bisschen Medizin, geh zum Arzt. Okay, das Wort, was hier in der Elberfelder Bibel ein bisschen vorsichtig mit Unwohlsein übersetzt wird, bedeutet wörtlich eigentlich Schwachheit oder Krankheit. Und da steht tatsächlich dann, wenn man das so übersetzt, dass Timotheus oft krank war. So übersetzt es Luther. Ja, Moment, und warum gibt Paulus ihm dann nur den banalen Rat, ein bisschen Wein zu nehmen? Warum sagt er ihm nicht, hey, du musst beten, hier, diese Dimension. Oder du musst doch nur bekennen, dass du durch Jesu Wunden geheilt bist. Macht er nicht. Er gibt ihm einfach diesen banalen menschlichen Rat. Ja, oder fast noch schlimmer, 2. Timotheus 4, Vers 20. Da schreibt Paulus, dass er den Trophimus krank in Milet zurückgelassen hat. Hä? Bin ich jetzt im falschen Film? Hat Paulus keinen Glauben für Heilung, dass er den krank zurücklassen muss? Doch, ich bin schon überzeugt, dass Paulus diesen Glauben hatte. Meine nächste Stelle zeigt es auch. Aber ich denke, er hat eben nicht nur das gesehen, er hat auch diese Dimension gesehen und berücksichtigt. Und ihm war klar, rein menschlich wird die weitere Reise anstrengend. Und wenn er dann jemand dabei hat, der irgendwie kränkelt und schwach ist, und das war in dem Moment halt einfach so, dann wäre ihm so ein Begleiter wahrscheinlich eher eine Last als eine Hilfe. Und deswegen hat er hier vielleicht sehr rational einfach gesagt, hey, du bleibst jetzt hier und kurierst dich aus. Punkt. Also, wir leben einfach in diesen beiden Dimensionen. Also, wir leben natürlich hier in dieser natürlichen Welt. Und damit sind wir normalerweise auch ihren Gesetzen unterworfen. Und diese Gesetze hat nebenbei wer gemacht? Gott, der Schöpfer, der das alles sich ausgedacht hat, hat auch die Naturgesetze gemacht. Ja, und andererseits leben wir natürlich auch in dieser übernatürlichen Welt. Und Jesus sagt, ja, das Reich Gottes ist angebrochen und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber es ist offensichtlich noch nicht vollendet. Wir sind noch nicht wirklich wieder im Paradies. Also auch in christlichen Gärten wächst Unkraut. Und auch für Christen ist Arbeit manchmal Mühe und wir müssen im Schweiße unseres Angesichts schaffen. Dieser Fluch ist noch nicht irgendwie komplett beseitigt. Also, und wann Gott sich entscheidet, praktisch in seiner übernatürlichen Kraft in unseren natürlichen Lauf der Dinge einzugreifen und eben ein Wunder zu tun, das ist schlicht und einfach seine souveräne Entscheidung. Wir haben das nicht in der Hand. Ja, wir sollen drum beten und wir sollen da vielleicht auch in diese Richtung noch wachsen und mehr erwarten und mehr von Gott erbitten. Aber wir können es nicht erzwingen. Okay, um jetzt zum Schluss noch eine positive Stelle, positiv in Anführungszeichen, zu bringen. Apostelgeschichte 20,10. Hier wird von Paulus berichtet, ja, also erstens, dass er stundenlang gepredigt hat, bis in die Nacht hinein, und dann ein junger Mann vom Schlaf übermannt wurde und aus dem dritten Stock aus dem Fenster gefallen ist und auf der Stelle tot war. Ja gut, hier hat jetzt Paulus auch sagen können, na okay, rein menschlich betrachtet ist er jetzt tot, also ruft man den Leichenwagen, das war es halt leider. Naja, hier hat er jetzt auch mal komplett auf die geistliche Dimension gesetzt und offenbar von Gott einfach gewusst, nein, das kann jetzt nicht sein, den hole ich jetzt im Namen Jesu wieder ins Leben zurück. Hat sich über ihn gebeugt, ja, und er wurde wieder lebendig. Ja, also, den einen hat er krank zurückgelassen, den hat er einfach wieder lebendig gemacht. Für mich ergibt sich da kein Schema F, das wir immer anwenden könnten. Wir können nicht alles über eine Schere kämmen oder einen Kamm scheren. Wir können Gott nicht in ein Schema pressen. Ja, ich denke, wir brauchen dann auch immer von ihm die Weisheit. Was ist jetzt in der Situation dran? Ist das jetzt ein geistlicher Angriff? Okay, dann kämpfen wir dagegen. Ist es jetzt einfach ein rein menschliches und natürliches Problem? Dann muss ich vielleicht auch da die Lösung suchen. Also, wir brauchen die richtige Mischung, wir brauchen das richtige Maß in beiden Richtungen und wir sollten nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wenn Gott übernatürlich eingreifen und Heilung schenken will, preist den Herrn. Wir wünschen uns mehr davon, natürlich. Und ein andermal hilft das Gebet einfach nicht. Dann gehen wir zum Arzt. Gott sei Dank, wir haben Ärzte. Oder schauen, ob wir gesünder leben können. Gut. Also, einerseits sagt Paulus ja auch, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja. Und andererseits müssen wir akzeptieren, dass wir Gott damit nicht in der Hand haben. Okay, soweit diese Gedanken. Ich möchte gleich zum Abendmahl überleiten. Und ich habe mir gedacht, ja, auch beim Abendmahl werden diese beiden Dimensionen verbunden. Als Jesus damals am Abend vor seiner Kreuzigung das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er erstmal ganz normal mit ihnen zu Abend gegessen. Okay? Und andererseits hat er sie dann eben in diese geistliche Dimension reingenommen und ihnen gesagt, okay, dieses Brot und dieser Wein, das ist mein Leib und mein Blut und das wird für euch dahingegeben. Ja, und genauso bekommen wir jetzt dann gleich ein ganz normales Stück Brot in die Hand und einen Schluck Wein oder Saft. Ja, und andererseits empfangen wir damit eben genauso Jesu Leib und Blut. Ja,